Freundinnen und Freunde der klassenlosen Gesellschaft haben heute Abend diese Veranstaltung anberaumt, um mit euch über diesen kommenden Aufstand zu diskutieren. Vorweg möchte ich kurz erklären, wie wir dazu gekommen sind, diese Veranstaltung zu machen und ein paar Worte zum technischen Ablauf verlieren. Nach dem Hype, der um das Buch in den letzten Wochen losgetreten worden ist, sieht es erstmal so aus, als ob es nicht weiter erklärungsbedürftig wäre, warum man eine Veranstaltung dazu macht. Das Buch ist, wie man so schön sagt, ein Thema geworden, über das irgendwie jeder redet. Von der Debatte, die um dieses Buch dann vor allen Dingen in den Feuilletons von der FAZ bis hin zur Jungen Welt oder so geführt wurde, sind wir allerdings zunehmend genervt. Wir haben den Eindruck, dass in dieser Debatte um das Buch gar nicht mehr über das Buch, sondern vor allen Dingen über die Debatte um das Buch geredet wird. Das heißt, dass dass eigentlich nur noch darüber geschrieben wird, warum alle über dieses Buch reden und warum das Buch so ein Thema geworden ist. Das ist halt der normale Mechanismus von so einem Hype, aber das wollen wir heute Abend mit Absicht eigentlich nicht fortsetzen. Stattdessen wollen wir das Buch in seinen Thesen ernst nehmen und diesen Thesen auf den Zahn fühlen, wie das heute Morgen so schön in der Taz stand. Die Freundinnen und Freunde der klassenlosen Gesellschaft haben sich in den letzten Jahren immer wieder mit genau der Sorte von Rebellionen und Aufständen beschäftigt, die auch im kommenden Aufstand der Ausgangspunkt sind. Ich denke zum Beispiel an die Aufstände in den Grandieus im Herbst 2005 oder an den Aufständen in der Fakka 2006 und schließlich an den griechischen Dezember oder an die griechische Weihnacht 2008. Mit den Aufständen in den Banlieues hat sich die Broschüre Rauchzeichen aus den Banlieues beschäftigt, die auch vorne am Bücherstand zu haben ist für wenig Geld, 1,50 oder so. Und mit Opaka und der griechischen Weihnacht gibt es eine längere Auseinandersetzung, die in der Nummer 2 bis Kosmopolit dokumentiert ist. Davon gibt es auch noch ein paar Ausgaben, die hier liegen. Und zu Griechenland haben wir auch etliche Veranstaltungen gemacht. Und diese drei Aufstände werden ja alle auch im kommenden Aufstand erwähnt. Also die Banlieues sind, glaube ich, der wichtigste Ausgangspunkt. Und der griechische Aufstand fand nach der Erstveröffentlichung der französischen statt, aber schon in der englischen Ausgabe von 2009, die ich hier habe, ist das irgendwie zumindest in dem Plattentext hier eingebaut. Und ich glaube, dieser griechische Aufstand ist in gewisser Weise so ein Beweisstück geworden dass das irgendwie driftig ist, was in diesem Buch steht. Diese genannten Aufstände haben gemeinsam, jedenfalls so wie wir sie analysiert haben, dass sie von einem sozialen Akteur getragen werden, den man mit Marx als Surplus-Proletariat oder als produzierte Überflussbevölkerung bezeichnen könnte. Also von Leuten, die proletarisiert sind in dem Sinn, dass sie keinerlei eigene Mittel zur Überlebenssicherung haben, dass sie außer ihrer Arbeitskraft, dass sie aber gleichzeitig keinerlei Perspektive besitzen, in irgendeiner Weise in den geregelten Arbeitsmarkt oder in irgendein geregeltes Lohnarbeitsverhältnis integriert zu werden. Und diese Desintegration, die soziale Desintegration, die mit dieser Situation einhergeht, ist das, was unserer Auffassung nach der ernstzunehmende Ausgangspunkt des kommenden Aufstands ist. Also dieses Buchs. Wir wollen jetzt im Folgenden diskutieren, ob und wie das unsichtbare Komitee diesem Befund und diesem eigenen Ausgangspunkt gerecht wird. Und das gerade auch im Hinblick auf die praktischen Konsequenzen, die das Buch ja sehr eindringlich nahelegt. Also kurz gesagt, im Hinblick auf die sozialen Kämpfe, auf die das Buch sich bezieht und die es letztendlich auch lostreten will. Bevor Alex jetzt loslegt, habe ich noch ein paar Techniks. Zum einen will ich dem Mehringhof danken, dass wir ihren Raum kostenlos nutzen dürfen. Dann will ich hinweisen auf eine Mailinglist von den Freundinnen und Freunden der klassenlosen Gesellschaft, die hinten am Dresen ausliegt, in die sich jeder eintragen kann. Dann schneiden wir die Veranstaltung heute Abend mit. Es gibt irgendwie Interesse aus anderen Städten, die diese Veranstaltung irgendwie haben wollen. Unter anderem Radio FSK aus Hamburg und ein paar Blogger, glaube ich. Diejenigen, die nachher was sagen und nicht in diesem Mitschnitt auftauchen wollen, müssen uns Bescheid sagen, die werden dann rausgeschnitten. Außerdem soll es eine Verschriftlichung sowohl unserer Auseinandersetzung mit dem Buch als auch dieser Diskussion hier in dem nächsten Kosmopoliten geben, also in der Nummer 3. Die irgendwann im kommenden Sommer erscheinen wird. Jetzt ist Alex dran, er wird ein paar einführende Thesen vorstellen, das wird ungefähr 20 Minuten dauern und danach steigen wir dann gleich in die Diskussion ein.
Ja, von meiner Seite nochmal guten Abend zusammen.
Guten
Abend. Jetzt werde ich erstmal einige unserer Thesen über den kommenden Aufstand vorstellen.
Ja, klar.
Das Pamphlet, der kommende Aufstand, genießt die zweifelhafte Ehre, im Feuilleton der großen deutschen Zeitungen besprochen zu werden. Man findet dort einerseits positive Äußerungen über den glänzenden Stil und die Beschreibung der Gesellschaft, natürlich unter Ablehnung der Gewalt, wie auch der Bezeichnung der Autoren als pubertäre Sozialisten. Andererseits attestiert man im Buch reaktionäres Gedankengut, vor allem aus der linken und linksliberalen Ecke, also von Taz, Zeit und auch der Jungle World. Einige entdecken Heidegger und Carl Schmitt, andere fühlen sich an Der Waldgang von Ernst Jünger erinnert. Das zeigt, wie man das Buch nicht kritisieren kann. Mit dem Zeigefinger der Moral auf den angeblichen Heidegger im Buch zu zeigen, dann braucht man nur noch Heideggers Verbundenheit mit dem Nationalsozialismus aufzuführen, Quod erat demonstrandum, Beweisführung abgeschlossen. Das wohlige Gruseln des Feuilletons, das selbst meist nur durch seine Langeweile verblüfft, ist vielleicht dem sogenannten RAT des Bourgeois geschuldet. Das Ziel verblüfft ihn und schockiert ihn der Darstellungsweise. Wer deshalb Teile der mittelklassischen Intelligenz her und gerade nicht die Linken dazu neigen, dem Buch wenigstens einen glänzenden Stil zu bescheinigen, erschrecken die Freunde des demokratischen Diskurses vor der Gewalt der Sprache und der Sprache der Gewalt. Darauf kann man getrost mit einem Satz des Komitees aus seiner Intervention in die deutsche Debatte antworten. Wir scheißen darauf und wenden uns dem Buch erstmal selbst zu. Der kommende Aufstand zeichnet in poetischer Prosa die Gesamtheit der Gesellschaft in ihren ödesten Farben. Die Totalität ist die soziale Katastrophe, die gesellschaftliche Hölle, in Anlehnung an Dantes Inferno in sieben Kreisen beschrieben wird. Ich gebe jetzt hier nochmal kurz eine Zusammenfassung, was in diesen Kreisen abgehandelt wird.
Lauter bitte.
Ich
würde
noch näher ran.
Ein Stückchen würde noch gehen, aber das ist auch nicht gut. Also, im ersten der Kreise beginnen sie mit dem Subjekt, dem Ich, im pathologischen Zustand, das derart zertrümmert, auf der Suche nach Heilung sich selbst hinterherläuft. Der zweite Kreis handelt von dem Trümmerhaufen der Gesellschaft, der erodierten Familie und dem Paar, das sie als das letzte große gesellschaftliche Fiasko beschreiben. Nach der sozialen Hölle geht es im dritten Kreis um die Ordnung der Arbeit, um das Ende der Fiktionen, die die vorherigen Generationen mit ihr verbanden. Hier sprechen sie mit dem Pathos des verallgemeinerten Zerfalls von der paradoxen Situation einer Arbeitsgesellschaft ohne Arbeit. Der vierte Kreis behandelt die städtische Ordnung und die Auflösung des Gegensatzes von Stadt und Land, die Verwandlung des Landes in eine Landschaft der Langeweile, die Zerstörung und Anpassung der Städte durch die Urbanisten. Es widmet sich außerdem der Geografie der Revolte, zum Beispiel den Möglichkeiten, die Netzwerke des urbanen Raums zu unterbrechen. Im fünften Kreise nun schreibt das Komitee von der Ökonomie als Krise und vom Abfallen des Glaubens an ihre Heilung. Zugleich benennt es darin die gutgläubigen Trottel der Décroissance, also der Wachstumsrücknahme oder des Nullwachstums, à la Attac und Co. Im sechsten Kreis widmen sich die Autorinnen der Umwelt, die im Namen des Kapitals erst zerstört wurde, um nun von der Bioökonomie wieder zusammengeflickt zu werden. Und konstatieren das Paradox der Ökologie, die, Zitat, unter dem Vorwand, die Erde zu retten, lediglich das Fundament dessen rettet, was aus ihr dieses verödete Gestirn gemacht hat. Die Zivilisation in klinisch totem Zustand ist das Thema des siebten Kreises. Es handelt sich sozusagen um die gesellschaftliche Katastrophe als Exportschlager des Abendlands, die sich global verwirklicht hat. Die infernale Verwüstung ist total geworden. Alle ihre Lügen treten hervor, sodass die Zivilisation an keinen ihrer Werte selbst mehr glauben kann. Sie droht ständig auseinanderzubrechen, ihr disparates Material muss also beständig zusammengehalten werden, der innere Widerspruch arbeitet gegen sie. Oder wie es das Komitee ausdrückt, diese Welt wäre nicht so schnell, wenn sie nicht stetig von der Nähe ihres eigenen Zusammenbruchs verfolgt würde. Das Komitee will also die Wahrheit über diesen ganzen Schlamassel aussprechen, denn es genügt, wie sie schreiben, das zu benennen, was einem unter die Augen kommt und dabei nicht der Schlussfolgerung auszuweichen. Und etwas weiter vorher, es ist das Privileg der radikalen Zustände, dass die Richtigkeit in logischer Konsequenz zur Revolution führt. Dieser unversöhnlichen Ablehnung kann man erst einmal vollkommen zustimmen.
Das Politische des Buches ist gerade, dass es sich jeder politischen Beteiligung zwecks Verbesserung enthält. Es handelt sich stattdessen um Feindbestimmung. An seinen besten Stellen wird der Zusammenhang mit früheren unversöhnlichen Gegnern dieser Gesellschaft, vom Bloc B über Marx bis zu den Situationisten, deutlich. Wenn sie etwa davon schreiben, dass es sich bei dem Zerfall aller gesellschaftlichen Formen um einen Glücksfall handelt. Was dem Buch nun eine gewisse Größe verleiht, ist sein Auftauchen zur richtigen Zeit, das Hineinwerfen eines gewissen geschichtlichen Erbes der Aufstände in die gegenwärtige Diskussion. Der kommende Aufstand nimmt unter den gegebenen Umständen den roten Faden der Insurrektion wieder auf, beziehungsweise den schwarzen. Denn wer heute immer noch Marx gegen Bakunin ausspielt oder umgekehrt, agiert unter dem Niveau der Geschichte. Also hat das Buch auch seine Stärken. Der apodiktische Stil der Gewissheit, dass die Behauptung in Worten bereits die praktische Behauptung enthält, ist wohl ein Grund, weshalb es internationale Bedeutung erlangt hat. Obwohl es Gedanken oft anhand der französischen Zustände konkretisiert, wurde es und wird es in vielen Ländern diskutiert. Ein anderer, vermutlich wichtigerer Grund besteht darin, dass es mit dem Versprechen antritt, praktische Vorschläge für die Subversion zu bieten. Das hat heute allerdings Seltenheitswert. Wir sehen darin aber ein falsches Versprechen und die Sackgasse, in die das unsichtbare Komitee einlädt, verweist dann wiederum auf die Mängel seines Verständnisses der gegenwärtigen Situation. Mag es nun Taktik sein oder nicht, das Buch ähnelt arg einer Predigt, die die Hölle ausmalt und die Schäflein dann ins Trockene der eigenen Doktrin zu treiben. Oder wie es das Komitee formuliert, zur Entscheidung dafür oder dagegen, für oder gegen die Anarchie des Zusammenbruchs. Es lebt von der Beschwörung eines Untergangsszenarios, eines baldigen Armageddons. Der Kapitalismus der Gegenwart erscheint nicht mehr als soziales Verhältnis, das von innen gesprengt werden kann. Es erscheint dagegen als geschlossenes Verhängnis, das uns als eine rein äußerliche Gewalt gegenübertritt und das wir folglich ebenso von außen bekämpfen müssen und können. Die Vorschläge des unsichtbaren Komitees laufen also hinaus auf Aussteigertum, Selbstversorgung und entschlossenen Straßenkampf. Man kann sich zwar durchaus ein Beispiel an der Kompromisslosigkeit des Komitees nehmen, aber das Buch hilft nicht weiter, wenn man zu verstehen versucht, worin einerseits die Radikalität und andererseits die Ohnmacht bestehen, mit der wir gegenwärtig konfrontiert sind. Mag es wiederum ihrer Taktik geschuldet sein, nicht aus dem Elfenbeinturm heraus die vollkommene Theorie der Gesellschaft herauszuposaunen, sondern sich auf den größtmöglichen Schaden zu konzentrieren, den man ihr beibringen kann, so wenden wir ein, dass man einen Feind, den man nicht begreift, auch nicht schlagen kann. In dem Buch ist fortwährend die Rede von Atomen, Individuen, Wesen und dem Ich. Es scheint, als bestehe die Gesellschaft aus lauter beziehungslosen Monaden, nur von äußerlichem Zwang zusammengehalten. Was dabei aber auf der Strecke bleibt, ist der materielle Zusammenhang der Gesellschaft, den das Kapital als Produktionsweise stiftet und von dem alle abhängig sind. Das Komitee behauptet, aus reinem Interesse an Selbsterhaltung werde die Ordnung der Arbeit zementiert, obwohl es längst ein physisches Verschwinden der Arbeit gebe. Dabei wird der schiefe Begriff deutlich, den sie von Arbeit haben. So heißt es, Arbeiten beziehe sich, Zitat, heutzutage weniger auf die wirtschaftliche Notwendigkeit, Waren zu produzieren, als auf die politische Notwendigkeit, Produzenten und Konsumenten zu produzieren, um mit allen Mitteln die Ordnung der Arbeit zu retten. Schief ist dieser Begriff von Arbeit deswegen, weil die Notwendigkeit, mit der Produzenten und Konsumenten erzeugt werden, die es politisch zu verwalten gilt, nicht mit der Notwendigkeit des Verwertungsprozesses, also der Notwendigkeit, Waren zu produzieren, zusammengedacht wird, sondern im Nebel eines weniger als verschwindet. Also ausgeblendet wird zum einen der unersättliche Hunger nach Mehrwert, der die Triebfeder der Gesellschaft bildet, zum anderen die allseitige Abhängigkeit der Menschen voneinander, die erst durch diese Produktionsweise hergestellt wird. Das Komitee propagiert einfach, sich jenseits und gegen die Arbeit zu organisieren, eine ganz bewusste Abwandlung der Logik, der Losung, Entschuldigung, sich in der Arbeit gegen die Arbeit zu organisieren. Die große Masse der Leute ist gezwungen, für das Kapital zu schuften und kann diesen Zwang nur gemeinsam aus der Welt schaffen, indem es sich die Produktionsmittel aneignet und das Lohnsystem abschafft. Das Komitee behauptet dagegen eine individuelle Wahlmöglichkeit für oder gegen die Lohnarbeit, die für die allermeisten Leute überhaupt nicht besteht. Und entsprechend desinteressiert ist es auch an einer Auseinandersetzung zwischen dem Kapital und ihren Lohnsklavinnen, sofern es nicht gleich knallt oder scheppert. Stattdessen sucht es die soziale Wärme in Komplizenschaften, in Banden und romantisiert die Elendsgürtel. Dieser Eindruck wird durch die Stellen, an denen Slums als die wenn auch tödlichsten, so doch letzten lebendigen und lebenswerten Orte beschrieben werden, nicht gerade entkräftet. Was das Komitee über den französischen Bürger sagt, scheint vor allem für es selbst zuzutreffen. Nämlich, dass sie diese sogenannten Stadtteile der Verbannung beneiden. Das Bankenwesen ist ein Zerfallsprodukt oder besser Spiegelbild des Zerfalls der bürgerlichen Gesellschaft. Diese Einheit scheint das Komitee nicht zu begreifen. Stattdessen verklärt es die gesellschaftlichen Ränder zu einem Hort solidarischer Gemeinschaft und erklärt die Gang zum Modell für den Widerstand, indem es die auf Leben und Tod verbundene Bande von Brüdern und Schwestern propagiert. Nicht alle praktischen Vorschläge in dem Buch sind schlecht. Letzten Endes handelt es sich aber einfach um einen alten Hut, zum Beispiel die Mittel des Feindes gegen ihn selbst zu kehren. Nischen des Systems nutzen, totes Wissen für die lebendige Auseinandersetzung im sozialen Krieg sammeln, sich vor der Arbeit drücken, Mittel ersinnen, mit denen die Rücknahme des Territoriums möglich wird. Alles schön und gut, aber das Komitee stellt nicht die Frage nach den Grenzen solcher Praktiken beziehungsweise nach ihrer Verallgemeinerbarkeit zur Aufhebung der Klassen und Staaten. Anders gesagt, es hat keine Vorstellung von der Aneignung der Produktion auf ihrem heutigen Niveau. Daraus erklären sich auch die antimodernen, regressiven Momente, die sich durch das Buch ziehen. Das Komitee schreibt zwar, Zitat, die Mahnrufe in die Vergangenheit zurückzukehren, stellen niemals etwas anderes dar als eine der Formen des Bewusstseins der Zeit und selten die modernsten. Andererseits drücken die Autorinnen immer, wenn sie sozusagen positiv werden, selbst nur den heutigen Mangel einer der Modernität verpflichteten, das heißt auf der Höhe der Verhältnisse agierenden Bewegung aus. Trotz des erwähnten Satzes vom Glück des Zerfalls, der sie auf die Seite der Revolutionäre stellt, betrauern sie Entwurzelung und Verlust von Zugehörigkeit. Das führt geradewegs auf die reaktionäre Seite zur natürlich gewachsenen Gemeinschaft, also zur Fetischisierung von Natur gegenüber der künstlichen Zivilisation, deren denaturierten Gliedern jeglicher Sinn für ihre Umwelt verloren gegangen ist. So schreiben sie zum Beispiel im sechsten Kreis, als der vergangene Tsunami nahte und die Touristen weiter in den Wellen herumtollten, flüchteten die Jäger und Sammler der Insel den Vögel folgend eilig von den Küsten. Ja, so viel dazu erstmal. Indem die Notwendigkeit und Möglichkeit, die Produktion auf dem heutigen Niveau anzueignen, ausgeblendet wird, gelangt das unsichtbare Komitee außerdem dazu, die Revolution letztlich militärisch zu betrachten, auch wenn es scheinbar das Gegenteil schreibt. Nämlich, ein Aufstand triumphiert als politische Kraft. Politisch ist es nicht unmöglich, eine Armee zu besiegen. Die Hauptzielscheibe ist und bleibt allerdings die Ordnungsmacht, der Staat. Ohne Frage muss der Staat zerschlagen werden. Aber die entscheidende Veränderung des gesellschaftlichen Lebens kann nur von der Beschlagnahme und Umwandlung des produktiven Apparats ausgehen, also von dem, was wir meistens Selbstabschaffung des Proletariats nennen. Das wäre der wirkliche Ausnahmezustand, auf den das Komitee ja hinaus will. Durch diese Halbheit diese einseitige Fixierung auf den Staat und seine Repressionsorgane, wiederholen sie die Fehler des anarchistischen Terrorismus des 19. Jahrhunderts. Das heißt, sie ergehen sich im Kult der Gewalt, der Verschwörung und der Kleingruppe. Ihre Verschwörung gegen die Warengesellschaft läuft darauf hinaus, in Gestalt kleiner, schlagkräftiger Kommandos ein Spezialistentum des Aufstandes zu kultivieren. Während sie alle Milieus an anderer Stelle mit vollem Recht als die Orte des Schlafs der revolutionären Vernunft denunzieren, arbeiten sie daran, selbst eines zu schaffen. Das subversive Geschehen dreht sich für das Komitee in erster Linie um die Konfrontation mit dem Staat. So heißt es da zum Beispiel auch, wir leben unter Besatzung, unter polizeilicher Besatzung, und ihre martialische Antwort, die Kommune ist die elementare Einheit der Partisanenwirklichkeit. Diese existenzielle Entscheidung, auf die das unsichtbare Komitee drängt, ist die Entscheidung für die clandestine Avantgarde-Gruppe und deren Kartoffelacker plus Bombenlabor. In dieser Pose rettet sich das Komitee, taktisch klug, aber strategisch äußerst bedenklich, über die jetzige Lage hinweg. Denn die Grenze seiner Poesie ist letztlich die Grenze der heutigen Kämpfe, die aufgrund der krisenbedingten Aktionen der politischen Klassen immer häufiger aufflackern, um nur ein wenig später wieder zu verpuffen. Sieht man sich die Kämpfe, Unruhen, ja regelrechte Aufstände der letzten Jahre an, von Argentinien über Oaxaca, von Griechenland bis nach Frankreich und sogar England, dann entdeckt man Spontanität, sehr häufig das Fehlen von Parteien und Gewerkschaftsorganisationen und eine starke Bereitschaft zur Gewalt. Man sieht aber auch eine vollständige Ratlosigkeit, wenn es darum geht, über die Blockade der Ökonomie hinaus zu gehen, das heißt die Abwesenheit eines gemeinsamen Projekts zur Überwindung der ganzen alten Scheiße. Zusammengefasst lässt sich sagen, das Buch und seine Rezeption sollten als ein doppeltes Symptom gelesen werden. Seine erstaunlich freundliche Aufnahme in den bürgerlichen Medien rührt letztlich daher, dass auch die Armleuchter des Feuilletons wissen, wie trübe es um die Welt bestellt ist. Letzten Endes glaubt kein Mensch, dass die Gentechnik das Hungerproblem löst, die weltweite Massenarbeitslosigkeit überwunden werden kann oder die nächste Militärintervention doch nochmal für Demokratie oder Menschenrechte sorgt. Anders als der Großteil der gegenwärtigen linken Literatur verbreitet der kommender Aufstand darüber keine Illusionen und wartet nicht mit albernen Reformvorschlägen auf. Die Brüchigkeit der Verhältnisse liegt immer offener zutage. Der Aufstand ist keine Sache der Zukunft, die Aufstände sind längst da und werden immer häufiger. Insofern trifft das Buch genau den Nerv der Zeit. Ein Symptom ist das Buch allerdings auch in einer zweiten Hinsicht. Es drückt die Schranke der praktischen Bewegung aus, aber auf eine unfreiwillige, bewusstlose Weise. Das heißt, dass sie es nicht benennen und nicht reflektieren. Und deshalb leistet es auch keinen Beitrag dazu, diese Verhältnisse zu überwinden. Soweit meinerseits.